Anstöße, der Podcast. Alles Wissenswerte über die Politik in Südbaden. Heute mit Maria-Lena Weiß, CDU-Bundestagskandidatin im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen.
Willkommen zur zweiten Folge des Anstöße-Podcasts. In diesem Format möchten wir mit verschiedenen Gästen sprechen und auch heute haben wir uns wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen. Ich freue mich heute sehr, dass ich mit Maria-Lena Weiß sprechen kann, unsere JU-Ehrenvorsitzende und Direktkandidatin in meinem eigenen persönlichen Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Und wir hoffen natürlich die baldige Nachfolgerin von Volker Kauder. Herzlich willkommen, liebe Lena.
Vielen Dank.
Ja, wir starten unseren Podcast eigentlich immer, weil wir ja so ein bisschen locker unterwegs sein wollen, zum Reinkommen mit so einem wiederkehrenden Element, wie wir es nennen. Und das wiederkehrende Element besteht am Anfang der Folge immer aus so einem Entweder-Oder-Format. Und im Vorfeld haben wir es schon besprochen. Ich muss leider heute für die Lena ziehen, weil wir das Ganze heute remote machen und nicht in Präsenz. Und ich fange mal an. Ich habe in so einer Schüssel ein paar Zettelchen und da ziehe ich für die Lena mal einen raus. Und da habe ich den ersten schon. Die Frage geht an die Müsli-Esser. Liebe Lena, Milch oder Müsli zuerst in die Schüssel?
Müsli.
Okay, und warum?
Ich habe noch gar nicht überlegt, ob man es andersherum machen kann. Wenn ich ehrlich bin.
Ich mache das tatsächlich auch so, aber ich habe von Leuten gehört, die machen die Milch rein und dann das Müsli.
Komische Leute gibt's.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie man da die Milch richtig
oder wir sind komisch.
Portionieren soll. Aus deren Sicht wahrscheinlich schon, ja. Aber ich bin froh, dass wir da einer Meinung sind. Es liegt vielleicht auch einfach am Wahlkreis. Also vielleicht machen andere Wahlkreise das andere.
Wenn ich jetzt die Gegenfrage stelle, mit oder ohne Rosinen, was würdest du dann sagen?
Auf jeden Fall mit.
Ohne.
Okay. Gut, Rosinen wachsen ja auch nicht im Wahlkreis, also
richtig.
Kann man dann handhaben, wie man möchte. Nicht nur Rosinen schon wichtig, die geben so eine gewisse Fruchtigkeit.
Muss nicht sein.
Oder nicht Schoko? Nüsse. Okay, Nüsse. Ja, Nüsse gehen auch. Ja,
Schoko ist auch okay.
Okay. Ja, da sind wir uns wieder einer Meinung. Gut, wir wollen uns jetzt ja nicht nur mit Müsli beschäftigen, sondern auch mit anderen Themen, zum Beispiel mit der zweiten Entweder-Oder-Frage. Ich ziehe die wieder. Und habe die Frage, zweitägige Parteitage oder eintägige?
Zweitägige.
Da kam die Antwort schon, ohne dass
genau. Ich Fragen
hatte. Und warum kam die Antwort so schnell?
Weil es auch da eigentlich gar keine Überlegung ist, dass ein Parteitag im Idealfall, sage ich schon, der muss zweitägig sein, denn was wäre ein Parteitag ohne ein bunter Abend?
Das stimmt. Das hat jetzt auch in der Corona-Zeit ziemlich gefehlt, muss ich sagen, bei den Parteitagen, die stattgefunden haben.
Ja, sehr schade.
Ja, schon immer. Gute Sache abends auf jeden Fall. Und bringt natürlich auch einen gewissen sozialen Aspekt und Zusammenhalt in die Geschichte. Oder ich glaube, da sind wir uns einig.
Genau, auf jeden Fall.
Gibt es da irgendeine Anekdote vielleicht, die du uns erzählen möchtest von irgendeinem bunten Abend?
Na, da gibt es die eine oder andere, aber ich würde sagen, ich schweige mal dazu, vielleicht später.
Okay. Vielleicht mal persönlich dann, wenn jemand Lena auf einem Parteitag und einem bunten Abend vor allem sieht, wahrscheinlich auch gerne im persönlichen Gespräch.
Ja, ich vielleicht doch eine Erinnerung, die ich vielleicht an dieser Stelle loswerden kann, okay. Denn ich glaube, niemand aus deiner JU-Generation kam, doch vielleicht du noch, aber danach weiß niemand, dass früher man bei Parteitagen nachts im Massenlager übernachtet hat. Ich glaube, hast du mal im Massenlager noch übernachtet?
Ich habe tatsächlich nie im Massenlager übernachtet, aber ich erinnere mich an den Bezirkstag in, gute Frage, ich glaube, war der in Stockach?
Vielleicht.
Ich glaube, der war in Stockach oder war das nicht Stockach? Egal. Es war auf jeden Fall noch nicht so lange her, der Bezirkstag. Da wurde auf jeden Fall ein Massenlager angeboten und das hat, glaube ich, ein oder zwei Personen haben es in Anspruch genommen. Und eine Person, da kann ich jetzt eine Anekdote erzählen, musste sich mit einer Zeitung zudecken, weil jemand anderes den Schlafsack irgendwie im Auto aus Versehen mitgenommen hatte. Also solche Geschichten gibt es da auch. Aber ich glaube, erfroren ist niemand.
Ja, früher war es da so voll, da musste man sich nicht zudecken.
Ja. Aber ich habe es tatsächlich, ich würde es gerne, glaube ich, mal mitmachen. Andererseits, ich werde jetzt halt auch älter. Also ich glaube, ich habe
Ja,
da diesen Massenquartier-Zenit überschnitten.
ja.
Ja, definitiv. Also die Hörer sehen es nicht, aber Lena sieht's. Lena sieht's gerade. Genau, jetzt mal wieder zu ein bisschen seriöseren Themen, was nicht heißen soll, dass bunte Abende und Massenquartiere unseriös sind. Allerdings, wie ich schon habe anklingen lassen, die Lena kandidiert im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen als Direktkandidatin für den Deutschen Bundestag und möchte die Nachfolge von Volker Kauder antreten. Und jetzt frage ich mich bei solchen Sachen immer so direkt, Lena, war das so ein Wunsch, in den Bundestag zu kommen, den du so schon immer hattest? Also kamst du damit praktisch auf die Welt oder bist du morgens aufgestanden, so zack, ich will in den Deutschen Bundestag?
Nein, weder noch. Also ich kam sicher nicht damit auf die Welt und war jetzt auch nie unbedingt mein Ziel.
Okay.
Irgendwann hat man dann aber gemerkt, dass der Weg vielleicht doch etwas in die Richtung läuft. Ich war ja dann JU-Bezirksvorsitzende, JU-Kreisvorsitzende davor noch, dann bin ich CDU-Kreisvorsitzende geworden und dann war das so, wie wenn man sich auf dem Sprungbrett immer so ein bisschen weiter nach vorne bewegt und plötzlich stand man dann vorne und musste sich überlegen, springe ich oder springe ich nicht. Und dann war die Neugierde doch so groß und auch die Freude und natürlich dann auch ein Stück weit. Dass ich über die Jahre natürlich dann schon auch kennengelernt habe, was das bedeutet, dass ich mich dann entschieden habe, jawohl, ich versuch's.
Okay, und war das eine einfache Entscheidung?
Es war auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich mir sehr, sehr gut überlegt habe, die man dann auch mit der Familie bespricht und ja, die man dann irgendwann trifft. Leicht war sie sicher nicht. Es war jetzt aber auch keine schwere Entscheidung, denn es ist natürlich schon auch eine große Ehre, und Freude, wenn man die Möglichkeit hat, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen und so eine Entscheidung treffen zu dürfen.
Klar, das glaube ich ja. Und auf so eine Entscheidung folgt ja dann auch die Nominierung. Wie war da so der Prozess für dich?
Ja, war ein sehr, sehr langer Prozess. Das Nominierungsverfahren ging 11 Monate, also hat mich fast ein ganzes Lebensjahr geprägt, war schon alleine für sich ein Erlebnis, eine Zeit, die sehr geprägt hat, in der man auch sehr viel dazugelernt hat. Und ja, als am Schluss dann das Ergebnis da war und ich über fast 2 Drittel der Zustimmung der Mitglieder mich freuen durfte, war das natürlich schon auch ja, ein ganz, ganz besonderer Moment.
Das glaube ich. Also wir müssen da vielleicht auch an der Stelle sagen, du hattest ja eine Gegenkandidatin, also deswegen 2 Drittel. Ja, und jetzt haben wir den Wahlkampf gestartet, also schon ein bisschen länger zurückliegend natürlich und machen im Wahlkreis kräftig Wahlkampf. Wie ist es so, wenn man durch die Straßen fährt und man sieht sich überall auf Plakaten?
Ja, das ist durchaus sehr komisch und gewöhnungsbedürftig. Aber ja, wie soll ich jetzt sagen, irgendwann gewöhnt man sich dran. Man reflektiert da jetzt vielleicht gar nicht mehr, sondern man überlegt dann immer nur, oh, sind die Plakate gut aufgehängt oder nicht? Also man denkt da dann halt immer selber mit und ja, also ich habe mich dran gewöhnt. Ist in der Ungewöhnlichkeit, die es dann doch ist.
Das glaube ich. Aber ich finde sie auf jeden Fall sehr schön. Also ich freue mich immer, wenn ich durch die Straßen fahre und sehe die Lena rechts und links in Plakatform hängen.
Du hast ja auch sehr hart dafür gearbeitet und mitplakatiert.
Ja, mitplakatiert habe ich, ja, das stimmt. Hat aber auch Spaß gemacht und für mich war das jetzt auch zum Beispiel das erste Mal selber plakatieren, weil wir uns das bisher immer geleistet haben im Ortsverband und dieses Mal habe ich zum ersten Mal mitplakatiert und war auf jeden Fall cool. Heißt nicht, dass ich es jetzt vielleicht in der Masse empfehlen würde. Nee, aber hat tatsächlich Spaß gemacht und ich glaube, im Endeffekt bringt es auch viel.
Also allein du würdest es wieder tun.
Ich würde es wieder tun, auf jeden Fall auch für dich würde ich es wieder tun. Oh. Da steige ich auf jede Leiter, die ich finde. Ja, wie war das eigentlich selber, sich dann auch zu plakatieren? Du hast ja auch viel plakatiert.
Ja, habe ich, aber ich war dann meistens der Handlanger, der dann das Plakat gereicht hat. ich stand seltener auf der Leiter, das hat mein Mann dann gemacht, der mit mir im okay. Team war. Und ich durfte dann die, wie heißen sie nochmal? Die
Kabelbinder.
Die Kabelbinder reichern und genau, schauen und ihm eben immer dann geben und festmachen. Jawohl.
Klingt auf jeden Fall gut.
Hat sich jemand erkannt? Ich nicht überfahren werde.
Oh, stimmt. Wichtiger Punkt. Sehr wichtig. Immer aufpassen beim Plakatieren.
Genau.
Hat sich jemand erkannt während des Plakatierens?
Ja, man kam schon mit dem einen oder anderen ins Gespräch. Man wird es dann ja auch immer mal wieder kritisch beäugt, wenn man dann sein Auto hinstellt und da anfängt, direkt vor einem Haus irgendwie was an den Laternenmasten zu machen. Nicht immer freut sich derjenige, der dann die nächsten 6 Wochen das Plakat sieht, wirklich drüber. Aber in aller Regel waren das dann auch nette Gespräche und ich habe dann immer gefragt, ob es okay ist, wenn wir das Plakat da hinhängen. Genau, das ja, war eigentlich ganz nett. Und ich habe, glaube ich, öfters mal versprochen, dass ich auch ein Wahlbier ausgebe. Ich hätte vielleicht Liste für ein Buch führen sollen.
Ich glaube, die Leute sind ja großteils Schwaben, die werden dich schon dran erinnern.
Ja, bestimmt.
Sie haben ja deinen Namen.
Genau.
Ja, Thema Plakatieren, Thema Wahlkampf. Was sind so die Themen, die den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen so beschäftigen? Und was sind vor allem auch die Themen, die dich besonders interessieren im Wahlkreis?
Also die Themen, die den Wahlkreis besonders beschäftigen, das ist natürlich zum einen der Strukturwandel, in dem sich die Automobilindustrie befindet, weil wir sehr, sehr viele Automobilzulieferbetriebe oder sehr viele Zulieferbetriebe haben, die direkt oder indirekt von der Automobilindustrie abhängig sind. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und ja, man wird natürlich dann auch sehr, sehr direkt damit konfrontiert, ob es jetzt richtig ist, ein verbindliches Ausstiegsdatum aus dem Verbrenner zu nennen. Ich glaube, für die Unternehmen in unserer Region ist vor allem auch die Zeitschiene entscheidend, dass sie genügend Zeit eben auch bekommen, um diese Transformation dann in ihren Unternehmen durchzuführen und zu bewältigen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe, die künftige Abgeordnete dann hat, wenn sie diesen Wahlkreis vertritt. Ein weiterer Transformationsprozess findet in der Technik statt. Es gibt da, vielleicht kennst du ein oder andere, die Medizinprodukteverordnung, die von der EU nach einem relativ langen Prozess erlassen wurde in Reaktion auf den Brustimplantate-Skandal damals. Und Ziel der Verordnung ist vor allem die Patientensicherheit. Und es führt aber dazu, dass unsere Unternehmen jetzt ihre Medizinprodukte zertifizieren lassen müssen. Und das ist vor allem bei oder das ist sehr aufwendig und betrifft auch Bestandsprodukte und ist vor allem für die Kleinen natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, weil man da dann auch klinische Studien und so weiter durchführen muss. Und vermutlich wird es auch hier vor allem kleinere Unternehmen geben, die das eben nicht leisten können. Und deshalb tritt auch hier so eine gewisse, ja, oder wird auch hier, sage ich mal, der Markt in 5 Jahren wahrscheinlich anders aussehen als heute oder als vor wenigen Jahren noch. Das sind so zwei Themen, die hier im Wahlkreis zentrale Bedeutung haben, aber ganz klar natürlich auch die allgemeinen Themen, Klimaschutz, auch Zukunft, sage ich mal, der Rente beispielsweise und auch die ganzen Themen, die so ein bisschen den ländlichen Raum betreffen. Ja, weil es uns einfach sehr, sehr wichtig ist, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird und auch nicht das Museum ist der Stadt. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir zum einen Entwicklungsmöglichkeiten haben, was Wohnbebauung, aber auch gewerbliche Bebauung anbelangt und dass auch hier im ländlichen Raum eben die Infrastruktur ja, entsprechend ausgebaut und modernisiert ist.
Und das sind ja jetzt alles schon auch Themen, was ich so rausgehört habe, die es durchaus ja auch ja auf jeden Fall verdienen, dass man mit Leuten vor Ort spricht. Wie gestaltet sich das jetzt während der Corona-Pandemie?
Wir sind jetzt in dieser Zwischenphase. Ich meine, viele sprechen ja durchaus schon davon, dass wir mitten in der vierten Welle sind. Man merkt jetzt noch nicht so viel davon. Klar, wenn größere Veranstaltungen sind, dann hält man natürlich die entsprechenden Abstandsgebote und so weiter ein. Aber wenn ich jetzt bei Terminen bin, in Unternehmen oder auch bei einzelnen Personen, dann klar zieht man Mundschutz auf, aber ansonsten kann man sich da eigentlich ganz gut auch persönlich austauschen. Also ganz anders, wie das beispielsweise bei der Landtagswahl war, wo man wirklich nur auf digitale Formate dann ein Stück weit setzen konnte.
Was gefällt dir besser, digitale oder Formate in Präsenz?
Ja, persönliche Formate auf jeden Fall. Wobei ich persönlich fand digitale Formate auch durchaus eine ganz nette Abwechslung, muss ich sagen. Man konnte oft in einem relativ kurzen, überschaubaren Zeitraum sehr, sehr viele Informationen auch mitnehmen. Ich habe seit die Pandemie da ist, relativ viele Webkonferenzen mit Politikern organisiert, als Kreisvorsitzende und auch jetzt immer mal wieder im Wahlkampf. Und das sind dann schon in der Regel gute Diskussionen auf hohem Niveau, wo man dann einfach auch Referenten bekommt, die sonst einen Tag unterwegs wäre, um hierher zu kommen. Und das ist dann schon auch eine gute Möglichkeit, eben so eine politische Diskussion zu führen.
Das glaube ich. Ich habe ja auch an ein paar teilgenommen. Daher kenne ich die Referenten teilweise, aber unsere Hörer kennen die nicht. Wen zum Beispiel hast du in eine Webkonferenz zu uns in den Wahlkreis gebracht?
Also diese Woche hatten wir jetzt ganz aktuell zwei Webkonferenzen. Am Montag war eine mit Thomas de Maizière und heute vielleicht auch kurz der über das Thema Lehren aus Corona, Modernisierung des Staates gesprochen hat, was sehr, sehr interessant war. Und heute Abend war beispielsweise Rudolf Henke, Bundestagsabgeordneter aus Aachen, zugeschaltet. Er ist Vorsitzender des Unterausschusses zur Corona-Pandemie im Bundestag und hat dort eben oder von dort eben berichtet und war beides sehr interessant. Generell müsste man wahrscheinlich inzwischen fragen, wen ich noch nicht in der Webkonferenz hatte.
Das stimmt.
So viele gab es dann tatsächlich über das letzte Jahr dann auch hinweg.
Und in Präsenz, was waren da so für Leute da?
In Präsenz, auch heute ganz aktuell, war die Bundesministerin Karliczek im Wahlkreis bei einem Medizintechnikunternehmen. Und Wolfgang Schäuble war bereits hier zum Wahlkampfauftakt. Diese Woche kommt noch der Staatssekretär Steffen Bilger, Verkehrsstaatssekretär. Ja, und so gibt es auch immer wieder ganz tolle Termine in Präsenz.
Also kann man jetzt eigentlich schon auch davon ausgehen, dass Wahlkampf auch schon eine Möglichkeit ist, Themen zu platzieren, die man nachher angehen möchte, eventuell auch schon an der richtigen Adresse. Wir wissen natürlich nicht, wie die Regierung aussehen könnte nach der Wahl, aber kann man das auch jetzt eigentlich schon angehen dann?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das schadet nie, jede Möglichkeit zu nutzen, um bestimmte Themen anzusprechen. Mache ich dann auch. Letzte Woche war beispielsweise Andreas Jung bei mir, hat mich besucht und im Wahlkampf unterstützt. Mit ihm habe ich zum Beispiel einen kurzen Zwischenstopp an der A81 in Geisingen gemacht, wo es um den Lärmschutz ging, weil Geisingen eine von drei Städten ist, die quasi durch die Autobahn direkt durchgeht. Und ja, diese Problematik habe ich mir zum Beispiel mit ihm dann auch vor Ort angeschaut.
Klingt gut. Und außerhalb des Wahlkampfs, wo holst du dir da so deinen Ausgleich oder was machst du so in deiner Freizeit, nenne ich es jetzt mal?
Da mache ich ganz, ganz viel mit meiner Familie. Ich glaube, das ist im Prinzip das Pendant. Wenn ich nicht irgendwie jetzt gerade im Wahlkampf bin, dann bin ich bei meiner Familie und mache was mit meinen Mädels und meinem Mann. Ansonsten, wenn ich Zeit hätte, würde ich sicher sehr gern mal wieder ein bisschen mehr lesen oder Musik machen. Genau.
Stimmt, du bist ja in der Musik, glaube ich, auch aktiv, also so orchestermäßig. Und welche?
Ja, ich spiele im Musikverein, Klarinette und Oboe. Ich spiele aber auch Orgel in der Kirche. Und während Corona letztes Jahr habe ich angefangen, steirische Harmonika zu spielen.
Ach, cool.
Und genau, mal schauen, wann ich da mal schaffe, wieder ein bisschen mehr zu üben.
Das könnte man natürlich jetzt in den bunten Abendmaler Ständchen einbauen oder so.
Ja, genau, zum Beispiel.
Wäre eine Überlegung wert.
Könnte man sich mal überlegen.
Genau. Ja, wir haben ja jetzt über deine Kandidatur gesprochen und auch über die Gäste zum Beispiel, die bei dir da waren. Und ein Gast diese Woche, du hast ihn selber schon erwähnt, Thomas de Maizière. Mit dem haben wir auch unter anderem über das Thema Afghanistan gesprochen. Ein aktuell sehr viel diskutiertes Thema, ein Thema, was viele Leute sicherlich auch sehr traurig macht und was teilweise auch schockiert zurücklässt. Und ich würde sagen, das ist so ein Thema, was wir alle, die wenig damit zu tun haben, vermutlich, wenn überhaupt, nur im Ansatz beurteilen können. Aber ich würde trotzdem gerne mit dir sprechen über das Thema und würde dich gerne fragen, was deiner Meinung nach in Afghanistan schiefgelaufen ist oder schiefgelaufen sein könnte?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob man die zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon so richtig beantworten kann. Klar ist, denke ich, nachdem die Amerikaner ihre Truppen abgezogen haben, ist natürlich auch für die Bundeswehr keine Chance mehr gab, vor Ort zu bleiben. Warum aber dann tatsächlich in so kurzer Zeit dann die Taliban entscheidende Teile des Landes einnehmen konnten, ich glaube, und das auch ohne, dass die Geheimdienste beispielsweise damit so schnell gerechnet hätten. Ich glaube, dem muss man tatsächlich mal nachgehen, muss der neue Bundestag, denke ich, auch aufarbeiten. Was kann man mit solchen, vielleicht generell, was kann man mit solchen Einsätzen, die ja auch eine sehr, sehr große Gefahr und Risiko sind, tatsächlich erreichen, auch ja, sage ich mal, vorausschauend auf andere Einsätze. Auf jeden Fall ist es eine Situation, die einen sehr, sehr mitnimmt. Und die Bilder sind wirklich schwer zu ertragen. Ja.
Für mich auch. Also wenn ich mir so die Bilder anschaue und auch viele Leute ja jetzt auch schon davon ausgehen, dass da ja eine neue Flüchtlingswelle
Ja.
auf uns zu rollen wird. Ich finde es super schrecklich, was dort vor sich geht in Afghanistan. Und vor allem auch im Hinblick darauf, was Frauen und Mädchen dort blüht,
Ja,
tut mir das ganz
absolut.
besonders weh.
Ja.
Thema Flüchtlinge aus Afghanistan. Kanzler Kurz hat ja zum Beispiel, also der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat es abgelehnt, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen, also gleich mal kategorisch. Was hältst du von so einem Statement?
Es ist natürlich in der jetzigen Situation ein recht hartes Statement. Gleichwohl denke ich, dass es außer Diskussion steht, dass wir eben den Ortskräften, die dort unterstützt haben, dass wir da versuchen, möglichst viele eben noch auszufliegen und zu holen und aufzunehmen. Ich stimme Sebastian Kurz aber insoweit zu, dass wir natürlich, und das sind, denke ich, auch die Erfahrungen aus 2015, ja, schon schauen müssen, dass sich hier jetzt nicht Millionen Menschen auf den Weg machen, sondern dass wir eben versuchen müssen, möglichst viele in Lagern, gegebenenfalls auch in den benachbarten Ländern, dann eben zu halten. Und ja, auch dann eben zu zeigen, dass es einfach schwierig ist oder dass sie keine Perspektive eben haben, wenn sie sich auf diesen gefährlichen Weg.
Ja, harter Cut, aber nächstes Thema, Frauenquote und Frauenpolitik. Ich würde mal ganz generell deine Meinung zur Frauenquote hören.
Ich bin nicht für eine Frauenquote, weil ich der Meinung bin, dass die Quote nicht das wirkliche Problem löst, weshalb Frauen, ich denke, wir sprechen über die Frauenquote in der Politik,
Ja. Auch in anderen
weshalb,
Bereichen gern.
ja, oder auch in anderen Bereichen. Also ich glaube nicht, dass die Quote tatsächlich das Problem löst, oder die Hindernisse beseitigt, mit denen Frauen zu kämpfen haben, wenn sie sich beispielsweise politisch engagieren, sondern ich glaube eher, dass wir schauen müssen, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass eben Frauen auch die Möglichkeit haben, sich politisch zu engagieren. Das heißt beispielsweise, dass wir eben schauen müssen, dass auch ja, beispielsweise Sitzungen nicht immer spät abends sind, sondern ja, dass Frauen eben auch mal die Möglichkeit haben, das mit ihrer Familie, mit möglicherweise ihrem Beruf ein Stück weit zu vereinbaren. Und ja, ich glaube, eine starre Quote hilft uns da nichts. Wenn ich so denke, ich war in jedes politische Amt, das ich inne hatte, ja, und das bin ich eigentlich gekommen ohne Quote. Und ich glaube, dass wir Frauen es manchmal vielleicht sogar einfacher haben, dann auch die Chance zu bekommen, so ein Amt auszuüben. Also ich glaube nicht, dass die Quote uns da wirklich weiterbringt.
Du hast ja auch Familie und zwei Kinder. Und was hat dir da so geholfen, beziehungsweise welche Rahmenbedingungen hast du für dich geschaffen, die dir geholfen haben, deine Familie und deinen Beruf mit der politischen Arbeit und dem politischen Engagement zu vereinbaren?
Ich habe zum einen das große Glück, dass ich eine Familie habe, die dahinter steht und die mir auch den Freiraum lässt, mich politisch zu engagieren. Ich habe aber auch öfters mal die Familie einfach mitgenommen. Also meine Töchter waren durchaus schon auf einer stattlichen Anzahl an Parteitagen und
Das
das ist
stimmt.
auch gar kein Problem. Die können da auch dabei sein und ich glaube, das muss auch möglich sein. Genau, das, also ich denke, man muss damit auch offensiv ein Stück weit umgehen. Das hat gemacht und ließ sich so eigentlich ganz gut vereinbaren.
Das klingt auf jeden Fall gut. Ja, wir sind eigentlich schon bei unserem nächsten Spiel angekommen. Bei unserem wiederkehrenden Element, wie wir es nennen. Ich habe vorhin schon gesagt, wie wir es immer nennen. Also bisher gab es erst eine Folge, von daher, das müssen wir jetzt eigentlich erst noch etablieren. Aber tun wir mal so, als würden wir das immer wiederkehrendes Element nennen. Und zwar spielen wir Fakt oder Fake. Und ich habe drei Fakten bzw. Fakes für dich. Ich sag dir nicht, wie viele davon falsch sind oder wie viele davon richtig sind. Aber ja, ich starte mal mit dem ersten und wir können dann auch gerne so ein bisschen drüber diskutieren. Nummer eins. Der Film, den Angela Merkel am häufigsten bisher gesehen hat, ist Dr. Zhivago.
Richtig.
Leider falsch, es ist Jenseits von Afrika.
Ach Gott.
Ja, also ich muss tatsächlich gestehen, ich kenne beide Filme nicht. Wie sieht's bei dir aus?
Ich kenne beide Filme, ist aber durchaus schon länger her, dass ich die gesehen habe.
Okay, ja. Ich müsste es vielleicht nach dieser Podcast-Folge mal zumindest einen davon anschauen. Nicht, dass da sich irgendwelche Bildungslücken auftun. Und ich muss auch gestehen, also ich habe das Wissen von Google, also muss nicht unbedingt stimmen, was ich hier als Fakt oder Fake verkaufe.
Vielleicht habe ich ja halt mal die Möglichkeit, auch Sie zu fragen und dann das verifizieren.
Oh ja, also wenn wir dich wieder mal in den Podcast einladen, ich frage dich nochmal.
Okay.
Notiere dir das auf jeden Fall, interessiert mich sowas von brennend, ob es wirklich jenseits von Afrika war. Gut, Nummer zwei bei Fakt oder Fake. Karl Lauterbach ist in Esslingen geboren und damit eigentlich Schwabe.
Ja, würde ich sagen, stimmt.
Nö.
Ach Gott.
Stimmt nicht, habe ich frei erfunden. Er ist in Düren geboren, das liegt in NRW. Manche Leute sagen, er spricht so ein Dürener Slang. Also, dass er irgendeinen Slang spricht, ich glaube, dem können wir beide zustimmen. Aber ob das ein Dürener Slang ist. Ich glaube, so richtig beurteilen können wir beide nur Schwäbisch eigentlich, aber ja. War das jetzt so eine
schon wieder
gewisse
was gelernt?
Erlaubnis?
Ich hätte es ihm aber zugetraut, dass er
Weil Schwaben gut sind,
Schwabe.
Oder?
Ja, wobei die Parallele will ich jetzt wieder nicht ziehen.
Also was mehr so die Erleichterung
ich
auch danach.
Ich hätte es mir vorstellen können, aber war jetzt eher so ein Bauchgefühl.
Nummer drei. Markus Söder hat zwei Hunde, und zwar Molly und Bella.
Jetzt setze ich alles auf eine Karte. Wenn es zweimal schon falsch war, dann muss es dieses Mal stimmen. Ich sage es richtig.
Sehr, sehr gut kombiniert und auch tatsächlich stimmen die Namen. Bei der Rasse konnte ich jetzt rausfinden, dass einer von den beiden Hunden ein Zwergrebhinscher sein muss.
Oh Gott.
Sind das diese kleinen, die man so in Taschen transportiert? Oder
ja, ich glaube, diese nackten Dinger da, oder? Diese
Ah, das kann sein.
klein und ohne Fell, oder?
Ja,
Also ohne
so ohne.
richtiges Fell.
Ja. Stelle ich mir aber interessant vor, wie Söder mit so einem Teil aussehen könnte.
Ja, definitiv.
In so einer Handtasche.
Ja.
Cola Light in der anderen Hand.
Mit dem bayerischen Wappen
Oh
drauf.
ja. Oh ja. Vielleicht kann der Hund auf Bayerisch bellen oder
Bayerisch
so.
bellen.
Ja. Oder Fränkisch mit einem gerollten R. So, ich habe ja schon gesagt, das Format ist locker angehaucht. Von daher enden wir natürlich auch mit einer lockeren Geschichte, in dem Fall mit Molly und Bella, mit den Hunden von Markus Söder.
Tolles Ende.
Liebe, tolles Ende, genau. Nein, natürlich enden wir mit der Verabschiedung. Einmal möchte ich ganz herzlich Maria Lena und dir danken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und in unserem Podcast mitgemacht hast. Und natürlich drücke ich dir alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, für die Bundestagswahl in nicht mal mehr ganz 2 Monaten. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Nachfolgerin von Volker Kauder wirst. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere Leute in unserem Wahlkreis. Aber damit es so auch eintritt, machen wir natürlich weiterhin Wahlkampf. Dir alles, alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und
Mir auch.
vielleicht nach September dann in einer weiteren Folge.
Genau, und dann geht es tatsächlich darum, ob Angela Merkel jenseits von Afrika sehr oft
Ganz
gesehen
genau.
hat.
Dann muss ich was liefern.
Ich erinnere dich dran und ganz sicher auch viele Zuhörer, falls das unbeantwortet bleibt. Der Sache
Vielleicht
gehen
kann
wir
ich
auf den
mich aber
Grund.
auch mit einer Geschichte über den Pinscher von Markus Söder dann freikaufen oder so.
Wäre auch eine Option. Also entweder oder. Das wäre auf jeden Fall
Okay.
eins von beidem wäre okay. Also
Ich
ich
bleib
notiere
dran.
mir beides mal.
Super.
Sehr gut. Ja, und
Ja.
liebe Hörer, falls ihr weitere brennende Fragen an die Welt habt, gerne her an uns, falls wir die im Podcast klären können. Wir versuchen es auf jeden Fall. Falls ihr andere Anregungen habt für den Podcast oder Wünsche für Gäste im Podcast, auch immer her damit. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Mittag, Morgen, Abend, egal wann ihr diese Folge hört. Seid gerne bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!